Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lessons to Grow, deinem Podcast für solides Wachstum, klare Führung und robuste Strukturen. Heute habe ich einen der erfahrensten und dediziertesten Vertriebsexperten hier im Gespräch, nämlich den Jerzy Sikla aus dem schönen Wien, glaube ich, oder aus Österreich zumindest, das klären wir gleich noch. Und wir werden uns heute mal wirklich ganz dediziert dem Thema Vertrieb widmen, auch was wir von Jerzy lernen können an dieser Stelle, insbesondere auch im KMU-Bereich bei unternehmerischen Startups. Und vor diesem Hintergrund tauchen wir da jetzt direkt ein nach dem Intro. Herzlich willkommen, Jerzy, hier bei Lessons to Grow. Freue mich, dass du da bist.
Ja, freut mich auch, Armin. Bin gespannt, wohin unser Gespräch heute führen wird.
Ich auch. Zentrales Thema ist ja Vertrieb. Du bist Experte für Softwarevertrieb und auch sehr erfolgreicher Podcaster mit hunderten von Folgen bereits, wie ich gesehen habe. Sehr, sehr spannende Geschichten. Auch hast auch teilweise sehr spannende Gäste, wie ich gesehen habe. Sehr schön. Könntest du vielleicht am Anfang unseren Zuhörern und Zuschauern ein bisschen was über dich und dein Geschäft erzählen?
Ja, also ich bin der Jerzy, ich bin seit 15 Jahren im Software- und IT-Vertrieb. Das heißt, ich habe immer SaaS verkauft, immer IT, Cloud-Lösungen, habe 15 Jahre verbracht, vor allem auch in der Kaltakquise. Also mein Fokus ist ganz spezifisch, wie gewinne ich mehr neue Kunden oder wie baue ich meine bestehenden Kunden auch aus. Also wenn ich große Enterprise-Accounts habe, ist es ja quasi Kaltakquise in bestehenden Accounts. Und das, wenn es um SaaS, Software und IT-Vertrieb geht, habe da Jahre verbracht bei Amazon, Amazon Web Services, MongoDB, große Nasdaq-gelistete amerikanische Konzerne, die Software verkaufen. Und jetzt habe ich meine eigene Firma, meine eigene Sales-Trainings-Akademie, die Software Sales Formula. Und mit der Software Sales Formula helfe ich anderen Unternehmen im Software- und IT-Vertrieb zwei fundamentale Probleme zu lösen. Das eine ist, wie bekomme ich mehr Termine mit Entscheidern am Telefon, per E-Mail oder LinkedIn? Also wie kann ich meine Pipeline aufbauen? Weil die meisten Unternehmen heutzutage wissen nicht, wie sie mehr Termine buchen sollen. Und das zweite große Problem ist, dass die meisten Sales Reps, die meisten Sales Teams wissen nicht, wie sie ihre Ziele erreichen. Ihre Deals gehen verloren, keiner weiß warum. Und da komme ich ins Spiel. Ich helfe ihnen, ihre Winrates zu steigern, weil Sales ist für mich nicht Bauchgefühl, auch kein Zufall, auch nicht nur Beziehungsaufbau, sondern Sales ist System und Sales ist Struktur. Und da bringe ich Unternehmen bei, wie sie mit System und Struktur ihre Software-Sales, ihre Software-Deals gewinnen, von Opportunity bis zum Closing und das mit einem System ohne Bauchgefühl.
Ja, sehr gut. Also sehr amerikanisch geprägt, wie ich feststelle. Kennzahlen getrieben, so wie ich es auch aus meiner Arbeit bei amerikanischen Konzernen kenne. Fangen wir direkt mal am Anfang der Kette an. Pipeline füllen, Lead Generation, wie man so sagt. Was sind da für dich die kritischen Erfolgsfaktoren und worauf sollten Mittelständler besonders achten?
Wo sollen wir anfangen? Ja? Es gibt sehr viele Punkte, aber wenn ich die wichtigsten zusammenfassen müsste, ist, es scheitert meistens schon daran, dass die wenigsten Sales-Teams, Vertriebsorganisationen wirklich ihren ICP verstehen. ICP, wieder so eine tolle Abkürzung, für was steht das? Ideal Customer Profile. Was ist eigentlich wer und was ist mein idealer Kunde? Und wenn ich mit Unternehmen spreche, ja, wer ist denn eure ideale Kunde? Ja, das sind Unternehmen im Maschinenbau mit mindestens 1000 Mitarbeitern. Das ist einfach zu oberflächlich. Ich muss da viel mehr in die Tiefe reingehen. Was für Kriterien erfüllt denn das Unternehmen, damit es wirklich ein guter Fit für mein Produkt ist? Ja, was für Technologien setzen die vielleicht ein? Wo sind die vielleicht in ihrem IT- oder Cloud-Maturity-Lifecycle? Wie viele Standorte haben sie? Nutzen sie, weiß nicht, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das eine Virtual-Desktop-Solution verkauft, ja, dann wäre ein Kriterium beispielsweise, dass viel Hybrid-Work gemacht wird, dass viele Leute von zu Hause aus arbeiten. Weil dann besteht natürlich viel mehr Potenzial oder Bedarf dafür, dass ich mit meiner Virtual Desktop Solution auch ein Problem lösen kann, wenn viele von zu Hause aus arbeiten versus wenn alle ins Büro kommen müssen. Also wirklich das Verständnis, was ist mein idealer Kunde, was ist auch das ideale Unternehmensprofil und mit wem in diesem Unternehmen sollte ich sprechen? Also wer ist derjenige im Unternehmen, der darüber entscheidet und evaluiert, ob wirklich meine Lösung eingesetzt wird und nicht. Und dann auch seine Probleme verstehen. Das heißt, was treibt diese Person an? Also gehen wir zurück vielleicht zu einem anderen Beispiel. Ich verkaufe eine Softwarelösung für Industrie, Pharma oder Chemiekonzerne, wo es darum geht, dass ich den Schichtbetrieb automatisiere, dass ich die Erfassung der Informationen im Schichtbetrieb optimiere mit einer Softwarelösung. Naja, dann muss ich wissen, an wen verkaufe ich das? Wer trifft da die Entscheidungen darüber? Und das ist dann vielleicht der Produktionsleiter oder der Schichtleiter vielleicht, ja. Und dann zu verstehen, was sind denn seine Herausforderungen? Woran wird denn ein Schichtleiter oder ein Produktionsleiter bei einem Pharmakonzern, in den ich reinverkaufen möchte, woran wird er gemessen? Was sind seine KPIs? Was lässt ihn vielleicht nachts unter Anführungszeichen nicht schlafen? Kann ich mich so gut in ihn hineinversetzen, dass ich wirklich die Welt durch seine Augen sehen kann? Also meistens scheitert es daran, dass die Vertriebler, Sales Rep, Sales Teams einfach nicht verstehen und sich damit nie beschäftigt haben, wer ist eigentlich mein idealer Kunde, also vom Account her, aber wer ist dann in dem Unternehmen auch die ideale Persona und was beschäftigt sie, um sie wirklich zu verstehen. Ich glaube, das ist das mal das eine. Das andere ist, ich brauche natürlich die richtigen Strukturen, ich brauche ein Sales Team, das natürlich versteht, wie Kaltakquise funktioniert. Und heutzutage wird extrem viel über LinkedIn und über E-Mail gemacht. Das heißt, in meinen Sales-Trainings bin ich dann immer schockiert, wenn ich dann meinen Sales-Audit mache. Ich gehe rein ins Unternehmen und sehe dann, dass die meisten Seller eigentlich nur E-Mails verschicken oder LinkedIn-Nachrichten verschicken. Und E-Mail und LinkedIn ist gut, aber was noch viel besser funktioniert heutzutage, ist einfach das gute alte Telefon. Und heutzutage muss man multi-threaded fahren. Man muss wirklich alle Kanäle bespielen, auf der gesamten Outreach- oder Kaltakquise-Klaviatur spielen können. Nicht nur Telefon, nicht nur LinkedIn, nicht nur E-Mail, sondern ich muss alle Kanäle bespielen. Weil wir wissen, ich brauche heutzutage mindestens 7 bis 9 Touchpoints, bis ich wirklich an eine Person herankomme. Und da kommt schon das dritte Problem ins Spiel, dass die meisten sagen, oh, ich habe da 2-mal angerufen, ich habe da 2 E-Mails geschickt, habe da keinen erreicht. Ja, haben wahrscheinlich kein Interesse. Ja, das reicht nicht. Ich habe in meiner Karriere teilweise 4, 5, 6 Monate lang jeden Tag eine wichtige Person versucht anzurufen, weil ich so überzeugt war davon, dass es ein richtiger Kunde für uns wäre, bis ich diese Person auch erreicht habe und dann ist es ein Kunde geworden. Also auch die Disziplin zu haben und den langen Atem da einfach auch mal dran zu bleiben. Wenn wir dann wirklich in die Umsetzung von einer guten E-Mail und von einem guten Cold Call gehen, das ist dann für die meisten ein Brief mit 7 Siegeln. Die wenigsten Vertriebler verstehen, wie heutzutage wirklich Cold Calling funktioniert. Die wenigsten können wirklich E-Mails schreiben, die Interesse wecken, wo für den Kunden Mehrwert da ist, weil die meisten bedienen sich Templates, die sie irgendwo kopiert haben, ja, schreiben elendslange Briefe, wo ich mir eine Flasche Rotwein aufmachen muss, bis ich die gelesen habe, ja. Mhm. Und benutzen die klassischen Opener im Cold Call. Ja, reiße ich sie gerade irgendwo heraus oder haben sie gerade 5 Minuten Zeit für mich? Und dann wundern sie sich, dass ihre Aktivitäten keine Früchte tragen. Ja. Aber ich könnte da jetzt unglaublich lange weitersprechen, was so die Challenges im Bereich der Kaltakquise sind. Aber ich glaube, bei diesen 3 Punkten können wir es mal für so eine kurze Intro einfach mal belassen. Was sagst du,
ja,
Armin?
Ja, nee, es ist okay. Ich hätte da direkt auch schon ein paar... Nee, ist okay.
Nee. Zufrieden?
Ist okay. Ja, passt. Damo, I like. Nee, du verzeihst mir so ein bisschen. Also ich finde das sehr, sehr stark. Also für mich ist es auch interessant, für unsere Zuhörer, glaube ich, noch mehr, weil einfach dieses Thema Vertrieb sehr, sehr oft einfach nicht so als Kernkompetenz wahrgenommen wird. Das sehe ich zumindest. Ja, und die meisten Klienten, mit denen ich jetzt so meine Gespräche habe, also es ist ja schon mal schwierig, jemanden zu finden, der überhaupt einen Deal abschließen kann. Also es wundert mich nicht, dass die Abschlussraten sind einfach überall so schlecht. Einer meiner erfolgreichsten LinkedIn-Posts war übrigens, warum Vertriebler im Mittelstand so schlechte Abschlussraten haben. Ne? Und da sieht man schon, dass das Problem virulent ist. Aber ich teile das. Ich hätte direkt an der Stelle drei spezifische Fragen nochmal. Du sagst, ich muss einfach wissen, was den Produktionsleiter bewegt. Ne? Wie finde ich das denn raus? Was ist denn die beste, Möglichkeit, solche Informationen zu bekommen? Wenn ich jetzt Vertriebler bin bei zum Beispiel einem Unternehmen, was jetzt Maschinenbauer mit Technologie versorgt.
Es gibt unglaublich viele Wege. Ja, natürlich jetzt der erste klassische Weg ist, hey, google doch einfach mal die Position, die Stellenbeschreibung. Geh auf LinkedIn und schau dir Produktionsleiter im Pharmabereich an, wenn du da rein verkaufst, und schau, was in deren Job Description drinnen steht. Also klick einfach mal durch die Profile durch und schau einfach rein, was die da drunter schreiben, was sie eigentlich den ganzen Tag machen. Also die Leute auf LinkedIn schreiben ja rein, mit was sie sich beschäftigen, was ihre Aufgaben sind, was ihre Projekte sind. Liest dir das durch. Also einfach mal klassischer Desk Research. Punkt 2, sprich einfach mit deinen Kollegen, die das Ganze vielleicht schon seit 10, 15 Jahren machen. Ja, die haben vielleicht schon 1000 Gespräche mit Produktionsleitern geführt, die wissen das vielleicht besser. Also nutze vielleicht die Ressourcen, die es gibt. Tipp Nummer 3, nutze dafür ChatGPT oder Perplexity AI. Also wer heutzutage nicht AI nutzt, der ist einfach selber schuld und der wird einfach überholt von denen, die es nutzen. Da gehe ich in ChatGPT rein, sage, hey, ich bin ein Vertriebler beim Unternehmen, schieß mich tot, keine Ahnung, Microsoft, ja, und einer meiner und ich verkaufe an Pharmaunternehmen und Chemiekonzerne, und der die Buying-Persona dort, die ich kontaktiere, mit denen ich Termine buche, sind die Produktionsleiter in diesen Pharmaunternehmen. Bitte gib mir eine Liste von Punkten, diesen Produktionsleiter charakterisieren. Was sind seine Herausforderungen? Was sind seine KPIs? Was sind seine Blocker?
Ja, klar.
Und so weiter und so fort. Ja? Und das funktioniert unglaublich gut, muss ich sagen. Ja? Also selbst wenn ich ein Unternehmen bin, ein Mittelständler, der sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt hat, was eigentlich mein idealer Kunde ist, und ich weiß es einfach nicht, ja, dann kann ich alleine mit ein paar guten Prompts in ChatGPT unglaublich viel Information für mich gewinnen und so den Prozess massiv beschleunigen. Und der letzte Punkt ist komplett, natürlich offensichtlich, macht eigentlich fast keiner, red doch einfach mit deinen bestehenden Kunden. Ja, also kontaktiere einfach die letzten 5 Kunden, die ihr abgeschlossen habt, ja, sag, hey, lieber Produktionsleiter, ich würde gerne verstehen, wie zufrieden Sie mit unserer Lösung sind. Ich hätte mal Fragen an Sie, dass ich Sie besser verstehen kann. Ja, jetzt erklären Sie mir doch, Herr lieber Produktionsleiter, jetzt ganz offen gesprochen, was machen Sie den ganzen Tag? Was sind so die Dinge, die Sie am meisten Zeit kosten in Ihrer Tätigkeit? Ja, und woran werden Sie gemessen? Was sind denn eigentlich die Punkte, die Sie erreichen müssen? Was sind Ihre Ziele, an denen Sie gemessen werden? Ja, einfach mal ein Gespräch haben mit den bestehenden Kunden. Also da gibt es zig Wege. Man muss es einfach nur machen. Und ja, ich glaube, da ist so die ein oder andere Inspiration vielleicht für den Einfluss.
Auf jeden Fall. Und beim letzten Ansatz ist es natürlich wichtig, dass man auch schon ein bisschen Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Ne? Das wird ja jetzt nicht.
Na, bei einem Bestandskunden würde ich hoffen, dass da irgendwie ein Vertrauensverhältnis natürlich besteht.
Ja.
Aber genau.
Ja, gut, dann hast du von Hartnäckigkeit gesprochen und so weiter. Eine Frage, die mich immer so ein bisschen beschäftigt, ist, du hast ja einerseits die Akquisequalität, ja, dann hast du auch zum Beispiel die Betreuung von Bestandskunden, das ist eigentlich ein vollkommen unterschiedlicher Typus von Mitarbeiter. Und auch im Sales-Prozess ist ja so Pipeline füllen, Opportunity entwickeln, attraktive Angebote machen und dann den Deal dann auch noch closen. Denkst du, dass man das alles in eine Person vereinen kann?
Ich bin da zwiegespalten, ich habe unterschiedliche Perspektiven auf das Thema, ja. Zum einen, ich glaube, im Vertrieb ist es ganz wichtig, dass ich mich fokussiere auf eine ganz bestimmte Tätigkeit. Ja? Also wenn ich jetzt Vertriebler bin und ich muss Cold Calls machen, Pipeline füllen, also ich mache quasi so SDR oder BDR-Arbeit, ja. Gleichzeitig muss ich aber Customer Success spielen, also ich muss bestehende Verträge verlängern, ja. Gleichzeitig muss ich aber mit Neukunden die Sales-Prozesse und die Opportunities vorantreiben. Wird nicht funktionieren. Also es wird halb funktionieren, aber die Effizienz wird darunter leiden. Das heißt, wenn ich wirklich Effizienz maximierend arbeiten möchte, dann möchte ich mich auf eine Tätigkeit voll fokussieren. Das bedeutet, nur Akquise, nur Termine buchen oder den gesamten Sales Cycle zu bespielen oder Customer Success Arbeit. Der zweite Gedanke dazu, es gibt ja dieses klassische, ja, entweder bist du ein Farmer oder du bist ein Hunter.
Ja.
Heutzutage ist das meiner Meinung nach Bullshit, weil Sales wird immer härter. Unternehmen geben immer mit immer mehr Bedacht Budget aus. Und selbst wenn du einen Bestandskunden hast, ist es immer schwerer und schwerer, dem neue Dinge zu verkaufen, also klassische Upsells zu machen. Man sagt ja, es ist ja einfacher, an einem Bestandskunden was zu verkaufen, als einen neuen Kunden zu gewinnen. Ja, das mag richtig sein, aber wenn du nicht ein Hunter bist in deinen Bestandskunden, dann wirst du bei deinen großen Bestandskunden auch wenig Opportunities oder gar kein Business machen, weil du dich darauf verlassen wirst, dass dir quasi dein Hauptansprechpartner, ja, der Peter Meyer, mit dem bist du super gut gestellt und du hoffst, dass er dir quasi Informationen zuschiebt, damit du Business machst. Was du brauchst ist, du brauchst in jeder Sales-Rolle die Hunter-Mentalität und eine der größten Herausforderungen, die Vertriebler haben, ist, dass sie sich darauf verlassen, dass ihnen die Deals in den Schoß gelegt werden, dass die Kunden schon auf sie zukommen, wenn sie Interesse haben. Das wird aber heutzutage noch viel seltener passieren, als es früher passiert ist, nämlich so gut wie nie. Ja, wenn ich also warte, dass jemand auf mich zukommt bei einem Bestandskunden, dann habe ich schon verloren. Das heißt, selbst bei einem Bestandskunden brauche ich einen Hunter, der sich überlegt, hey, okay, wir haben jetzt Beiersdorf als Kunden gewonnen. Super, großartig. Die nutzen unsere Lösung in einer kleinen Business Unit. Ja, die geben vielleicht nur 100.000 Euro aus für unsere Lösung. Aber eigentlich wissen wir, dass Beiersdorf ein Total Addressable Market für unsere Lösung hätte von 5 Millionen Euro. Das heißt, wir könnten da 50x machen, eigentlich vom Umsatz. Jetzt muss ich mir eine Strategie überlegen, wie gehe ich in diesen Kunden rein? Ich muss andere Leute in diesem Account ansprechen, andere Standorte, andere Business Units. Und ich muss quasi ein Hunter in einem Bestandsunternehmen sein. Also dieses klassische Hunting und Farming ist meiner Meinung nach heutzutage komplett tot. Es braucht an jeder Ecke einen Hunter, jemand, der proaktiv einfach Kontakte aufbaut und sich nicht nur darauf verlässt, dass er über bestehende Kontakte automatisch Business generiert.
Ja, nee, absolut. Also einerseits Arbeitsteilung schon, aber auch gewisse Sachen kann man einfach nicht, kann man nicht separieren. Ne? Das ist, sehe ich ähnlich. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Ich mache auch jahrelang vertriebliche Themen. Und auch eher so im Dienstleistungsbereich, Softwarebereich und so weiter. Also mehr darauf fokussiert. Also ich persönlich kann zum Beispiel kein B2C, ne? Ich weiß nicht, wie das geht, so, ne? Und wir hatten darüber gesprochen, dass gerade in unserem Bereich, wo wir ja ähnlich unterwegs sind oder beziehungsweise ich war, dass es sehr, sehr stark, also viele Sachen eben auch gleich bleiben, ne? Also es ist halt so, ne? Vertrieb ist schon Vertrieb irgendwie, ne? Gewisse Sachen bleiben immer so, wie sie sind. Aber wenn du dir jetzt, du bist ja da ganz, wie soll ich mal sagen, hast ja immer dein Ohr am Gleis, segelst hart am Wind. Was würdest du denn sagen, so jetzt sagen wir in den letzten 3 bis 5 Jahren, was hat sich denn massiv verändert? Wo sind denn wirklich tatsächlich ganz neue Tendenzen? Klar, KI haben wir eben schon drüber gesprochen, vielleicht aber noch andere Sachen, wo du sagen würdest, das hat sich jetzt wirklich grundlegend verändert und das bedeutet für den Vertrieb, der muss sich so und so neu orientieren.
Also unglaublich viel. Ich würde aber gerne einen Kommentar dazu abgeben, was du davor gesagt hast, ja, dass Vertrieb ja irgendwie trotzdem immer gleich ist. Die Frage ist, warum ist Vertrieb im Kern trotzdem gleich geblieben und hat sich nicht verändert?
Ja.
Weil wir trotzdem Menschen verkaufen und Menschen haben sich nicht verändert. Ja? Unser Gehirn, das wir heute haben, ist genau das gleiche Gehirn, was wir vor 800.000 Jahren gehabt haben. Ja? Mhm. Wir werden getriggert durch Angst. Ja? Wir haben Angst davor, Dinge zu verlieren. Ja? Wir sind emotionale Wesen. Wir treffen Entscheidungen auf Basis von Emotionen, nicht von Daten, Zahlen, Fakten. Ja?
Ja.
Und all das, und Beziehungen sind für uns wichtig, Emotionen sind für uns wichtig. Und deswegen funktioniert Vertrieb im Kern heutzutage rein ist oberflächlich noch immer so, wie es auch vor 30 Jahren funktioniert hat, weil wir mit Menschen interagieren. Ja? Wenn wir irgendwann mal mit AI-Agents oder AI-Bots interagieren, dann wird das anders. Aber solange Menschen Entscheidungen treffen, ist mal das Fundament vom Vertrieb relativ gleich. Trotzdem hat sich der Rahmen verändert, nämlich das Ökosystem, in dem wir verkaufen. Das heißt, Menschen sind gleich geblieben, aber das Umfeld hat sich verändert. Und deswegen hat sich auch Vertrieb verändert. Was hat sich im Umfeld verändert? Also ein paar interessante Fakten, die ich jetzt so aus dem Ärmel schütteln kann. Punkt 1.
Ja, ja.
Es kommen heutzutage jeden Tag 300 neue Software- und IT-Unternehmen und Produkte auf den Markt. Jeden Tag dringen 300 neue Software-Anbieter auf den Markt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es gibt kein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt keinen USP, wie es das vielleicht noch vor 10 Jahren gegeben hat, ein Unternehmen. Ja, Wir sind Marktführer, weil wir haben ein Feature, ein Killer-Feature, ja, das sonst keiner hat. Es gibt für jeden Bereich, für ein CRM, für ein Schicht-Log-Tool, für ein Loyalty-Programm, für ein Online-Monitoring-Tool, für ein ERP-System, egal was du verkaufst, ja, es gibt mindestens 10 andere Anbieter am Markt, die eine relativ ähnliche Lösung verkaufen wie du. Das heißt, alle buhlen um den, um einen Kuchen, der aber nicht größer geworden sind, geworden ist, mit einem Set von Features, die relativ vergleichbar sind. Jetzt mag sich natürlich der eine, aber das stimmt doch nicht, ja, wir haben unser Tool und wir haben da so ein super mega tolles Feature, das kann sonst kein anderer. Ja, da würde ich challengen, weil ich glaube, technologischer Vorsprung ist heutzutage sehr schwer. Selbst wenn du ein Killer-Feature hast, dann hat es in 3, 4, 5, 6 Monaten alle deine Anbieter ebenfalls. Das heißt, statt einem USP ist es immer ein Mix von Eigenschaften, die dein Produkt oder deine Lösung mitbringt, die du verkaufen musst. Und du kannst dich nicht nur auf ein Feature fokussieren. Und deswegen musst du auch viel methodischer an den Vertrieb herangehen, weil immer mehr Wettbewerb da ist. 300 Anbieter, 300 neue Software-Tools pro Tag. Das heißt, du brauchst eine Struktur, du brauchst ein System. Heutzutage gewinnt nicht das beste Produkt, sondern heutzutage gewinnt das beste Sales-Team mit dem beststrukturiertesten, schweres Wort, ja, Sales-Prozess. Weil Kunden wollen heutzutage, und das ist der zweite Punkt, der sich verändert hat, dadurch, dass immer mehr Anbieter am Markt sind, immer mehr Volumen da ist, immer mehr Anrufe, immer mehr E-Mails, immer mehr Werbebotschaften, immer mehr Akquise-Aktivitäten da sind, wollen Unternehmen nicht mit Vertrieblern sprechen. Also es gibt eine Statistik von HubSpot, habe ich erst gelesen, letzte Woche, 75% der Unternehmen und der B2B-Käufer wollen nicht mit dem Vertrieb sprechen. Ja, warum nicht? Weil die meisten Vertriebler sich aufführen wie egoistische, pubertierende Jungs in einer Disco. Ja, das heißt, sie gehen in die Disco rein und sie pitchen sofort. Ja, sie wollen beim ersten Date unter Anführungszeichen closen. Ja, sie haben nicht die Geduld, erstmal eine Beziehung aufzubauen, den Kunden zu verstehen, Mehrwert zu bringen, was zu geben, ja, sich als Trusted Advisor zu positionieren, bevor sie dann vielleicht auch etwas haben wollen. Und Punkt 2, sie haben kein System. Sie springen einfach in ein Meeting rein, bereiten sich nicht vor, haben keine Agenda, wissen nicht, was dann das nächste Meeting ist, haben keine Qualifizierungskriterien und wundern sich dann, dass ihnen die Deals hinten raus um die Ohren fliegen und keiner weiß, warum. Das heißt, erster Trend, 300 neue Anbieter pro Tag. 75% der Kunden wollen nicht mit dem Vertrieb sprechen. Ja. Nächster Punkt. Wir haben gerade, wenn wir über IT-Software oder SaaS-Vertrieb sprechen, früher alles als Lizenzmodell. Ich habe einmal eine Lizenz gekauft, die hat mir gehört. Im SaaS-Modell, im SaaS-Business gibt es kein, hey, ich kaufe die Software und die gehört mir, sondern du lizenzierst die Software. Es ist alles pay as you go. Also du zahlst für das, was du konsumierst und wenn du es nicht konsumierst, dann zahlst du eben nichts. Was bedeutet das für den Vertrieb? Dieser klassische Ansatz, reinhauen, umhauen, abhauen, ja, also schnell mal was closen, funktioniert heute nicht, weil wenn der Kunde draufkommt, dass das, was du ihm verkauft hast, nicht funktioniert oder er es dann schlichtweg einfach nicht benutzt, ja, dann wird er seine Software-Lizenz, sein SaaS-Lizenz nicht verlängern oder wird es einfach nicht verwenden und du wirst spätestens nach einem Jahr Churn haben, also der Kunde wird dann eben weg sein. Oder dadurch, dass es Pay-as-you-go ist, wirst du halt keinen Umsatz machen, weil der Kunde dein Tool nicht nutzen wird. Deswegen ist es wichtig, dass auch hinten raus im Customer-Success-Bereich auch darauf Wert gelegt wird, dass die Aktivität des Kunden in der Nutzung der Software oder dieser IT-Lösung möglichst hoch ist. Weil ansonsten schließe ich vielleicht Kunden ab, aber verliere sie dann zum Beispiel hinten raus. Ja? Und ich glaube, der letzte Punkt ist, Armin, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, du siehst ja auch unglaublich viele Vertriebler da draußen. Du siehst ja unglaublich viele Sales-Teams.
Ja, ja.
Ich sage jetzt mal etwas, was vielleicht deine Hörer nicht so gerne hören wollen, aber vielleicht macht es dem einen oder anderen doch die Augen auf. Der durchschnittliche Vertriebler da draußen ist wirklich unglaublich schlecht. Also was meine ich? Ja. Also unglaublich schlecht.
Ja, bin ich deiner Meinung, Jirschi, bin ich deiner Meinung. Ich hatte es eben auch, ich weiß nicht, ob wir es im Vorgespräch hatten. Es herrscht zum Beispiel die unfassbare Auffassung, dass wenn man ein gutes Fachgespräch geführt hat, das sei ein gutes Gespräch gewesen. Ja, natürlich muss man fachlich irgendwo eine Ahnung haben von dem, was man da macht, aber ein Fachgespräch und ein Vertriebsgespräch sind zwei verschiedene Paar Schuhe und da herrscht für meine Begriffe schon eine Verständnislücke, die es unbedingt zu schließen gilt. Die nächste Sache, die ich sehe, Jirgi, würde mich auch mal bei dir interessieren. Es gibt eine unfassbare Angst davor, das Gespräch zu führen, und zwar vertrieblich zu führen, zum Abschluss, ja, mit ganz klaren Fragen, also von der Abschlussfrage mal abgesehen, ja, also dass man einfach mal wirklich seine Checkliste abarbeitet und sagt, tick, 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 oder wenn du es nicht ticken kannst, musst du es entweder klären, oder du kannst eine Opportunity halt eben, der Lead wird gar keine Opportunity, dann musst du es halt eben auch mal abhaken und nicht über Jahre, Monate, Jahre ein totes Pferd reiten. Würde mich da auch nochmal deine Meinung interessieren, ja. Du hast ja eben von Hartnäckigkeit auch gesprochen oder fehlender Hartnäckigkeit. Bin ich bei dir? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch fehlgeleitete Hartnäckigkeit. Also insbesondere jetzt in Konzernen oder größeren Mittelständlern. Ja, ich bin noch dran, da geht noch was. Eigentlich reiten die ein totes Pferd und erzählen und jeder Pipeline-Review ist irgendwie eine Märchenstunde. Welche Erfahrung machst du da?
Wir sind wieder zurück bei Systemstrukturmethodik.
Genau.
Also die meisten Anfragen für Sales-Trainings, die ich bekomme, rat mal, was ist das Top-Thema, Armin? Was sind die Top 2 Themen, die Unternehmen bei mir anfragen für Sales-Training?
Also ich würde sagen, tippen. Erste ist schwache Pipeline, also zu wenig Leads. Und zweite ist zu schlechte, also Hitrate, hat man früher gesagt. Also heute
Hitrate.
Also Conversion.
Aber sie fragen explizit 2 Trainings sehr oft an, die ich nicht anbiete.
Und die sind?
Sie wollen ein Abschlusstraining. Ja, wir brauchen ein Closing-Training.
Genau.
Oder wir brauchen ein Preisverhandlungstraining. Das heißt, sie wollen hinten raus ihre Deals retten. Ja? Das heißt, was ist das Symptom? Ich verliere hinten raus meine Deals und gehe dann davon aus, dass der Fehler, weil ich sie hier hinten raus verliere, am Ende hinten passiert sind. Ist.
Ja,
und
ja.
Deswegen will ich ein Abschlusstraining haben. Das Problem ist, dass eine niedrige Abschlussrate oder wenn der Deal halt dann eben rausfällt, es passiert einfach nichts mehr, Nirvana, ja, Funkstille, Ghosting oder was auch immer, ist ja nur ein Symptom dessen, was schon viel früher passiert ist. Ja, das ist okay, ich habe jetzt Lungenkrebs, ich brauche jetzt eine Lungenkrebstherapie, ja, das ist gut, aber warum ist es zum Lungenkrebs gekommen? Ja, weil du halt 30 Jahre lang geraucht hast oder was auch immer, ne? Also das Rauchen ist die Ursache für deinen Lungenkrebs und nicht der Lungenkrebs kommt nicht einfach so daher. Ja, natürlich gibt es genetische Dinge, also wir wollen nicht eine medizinische Diskussion verfallen.
Nee, ich weiß schon,
worauf du hinaus willst. Aber im Vertrieb geht es ja darum, zurück zu deiner Frage zu kommen, 80% der Deals werden verloren in den ersten 2 Meetings, weil 2 Dinge nicht gemacht werden. Punkt 1, es gibt keine methodische Herangehensweise an Discovery oder es wird gar keine Discovery gemacht. Was ist Discovery? Bevor ich pitche, muss ich erstmal das Problem des Kunden verstehen. Also bevor ich hier mein Deck aufmache, ja, wir haben hier 30 Slides vorbereitet, lieber Kunde, und jetzt führen wir dich in eine quasi Trance, ja, mit unserem Pitch-Deck. Bevor du irgendwas herzeigst, musst du dich mal mindestens eine halbe Stunde oder Stunde mit dem Kunden über seine Situation, seine Herausforderung unterhalten haben, wie sich diese Herausforderung auf sein Business auswirkt, bevor du irgendwie versuchst, eine Lösung zu präsentieren. Weil du kannst nichts lösen, ein Problem, das es nicht gibt, kannst du nicht lösen. Und die meisten kommen gleich mit der Lösung daher, ohne ein Verständnis dafür zu haben, gibt es überhaupt ein Problem. Das heißt, Punkt 1, was ich machen muss am Anfang, ich muss verstehen, hat das Unternehmen ein Problem? Okay, ich habe ein Problem identifiziert. Wenn ich ein Problem identifiziert habe, dann muss ich aber auch noch verstehen, hat dieses Problem irgendeine negative Auswirkung auf das Business? Ich gebe dir ein Beispiel. Du bietest irgendwie Server Outsourcing an oder irgendwie Datencenter an. Ja? So. Und jetzt hat ein Unternehmen das Problem, dass ihre Server jede Woche 2 Stunden offline sind. So. Okay, das ist ein Problem. Aber so what? Das heißt, ist es ein Problem, das wirklich gelöst werden muss? Wenn wir jetzt herausfinden, naja, auf diesen Servern läuft nichts, das ist einfach nur so irgendwie so ein Backup-Server, da werden irgendwie Daten gebackupt und wenn die mal offline sind, dann passiert nichts, dann ist es komplett egal, ja, dann wartet man eben. Aber wenn man herausfindet, dass auf diesen Servern die Webseite, der Webshop des Unternehmens läuft. Und wenn der Webshop offline ist, 2 Stunden, dann bedeutet das, dass dieses Unternehmen in diesen 2 Stunden Downtime 500.000 Euro verliert pro Woche an Umsatz. Dann habe ich den negativen Business Impact des Problems verstanden. Und dann kann ich ja auch schon als Vertriebler sagen, aha, da ist wirklich eine Business Opportunity für mich. Das Unternehmen hat ein Problem, das sie lösen müssen, weil ihnen so viel Kohle durch die Lappen geht. Mhm, und darüber machen sich, und in die Tiefe geht halt kaum jemand, sondern man versucht eher das Produkt reinzudrücken, sagen, ja, wir sind der Weltmarktführer, wir bieten irgendwie eine Lösung an, automatisches Erfassen von Rechnungen und das ist ganz toll und das ist super schnell. Aber solange ich nicht verstanden habe, ob der Kunde ein Problem hat, das ich lösen kann, wird er meine Lösung auch nicht kaufen. Dann reite ich tote Pferde.
Ja, ja.
Und das ist so der Kern des Problems. Die Probleme im Vertrieb passieren immer am Anfang und nicht erst irgendwie hinten raus.
Was machst du mit den Leuten, die dann sagen, Mensch, Herr Sickler, ich hätte gerne ein Abschlusstraining oder würde gerne besser verhandeln. Wie gehst du mit denen um? Sagst du, biete ich nicht an? Oder sagst du denen, Moment mal, da müssen wir viel früher anfangen. Wie handelst du das?
Also ich führe eigentlich mit denen genau das gleiche Gespräch, was ich die letzten 2, 3, 4 Minuten jetzt mit dir geführt habe. Ja.
Ja.
Ich stelle ihnen einfach Fragen. Also, Abschlussrate ist niedrig. Woran könnte denn das liegen? Ja, wissen wir nicht. Ja. Und dann stelle ich Fragen, wie zum Beispiel, macht ihr denn Discovery? Stellt ihr dem Kunden mal Fragen? Versteht ihr sein Problem? Versteht ihr seinen Bedarf, bevor ihr in einen Pitch reingeht? Ja, nein, eigentlich eher nicht. Wir haben da ja einen Termin und dann stellen wir dann gleich unser Pitch-Deck vor, machen eine Demo. Ja, und mit Fragen führe ich den Kunden so ein bisschen dahin und sage, dass er einer, eigentlich ist es ja eigentlich, das Problem steht ja viel früher.
Ja. Das ist schockierend, dass das immer noch so läuft heute. Ich bin fast total schockiert, muss ich sagen, ja, dass das immer noch so läuft, dass du das immer noch so oft siehst, ja.
Was der einfache Weg ist.
Der einfachste Weg. Ja, die andere Sache natürlich, was ich nochmal spannend finde, ich glaube ja, dass der große Feind von wirklich so vertrieblichem Erfolg, wie auch in Verhandlungstechnik auch eigentlich, ist ein großer Feind, ist Zeitdruck, ja. Also dass es den Unternehmen auch irgendwie nie schnell genug geht und dann kommen die Vertriebler unter Druck und dann verlieren sie irgendwie, sage ich mal, die Fassung und sagen, je schneller ich das hier präsentiert habe, vielleicht kauft er ja und je öfter ich das präsentiere, desto höher wird meine Chance, irgendwie was zu verkaufen. Und das andere ist auch so ein bisschen Harmoniebedürfnis, also wirklich zu sagen, also einfach auch mal die harten Fragen zu stellen, zu sagen, ja, haben Sie dafür Budget vorgesehen oder können wir uns das hier alles jetzt sparen? Weil keiner wird kaufen, wenn er kein Problem hat, wie du eben gesagt hast, und keiner wird kaufen, wenn er das Geld derzeit oder überhaupt nicht hat. Ja, also deswegen würde mich da auch deine Meinung interessieren, wie du das im Feld siehst. Ja, herrscht da vielleicht zu großer Druck und dadurch sind die Vertriebler vielleicht, schöpfen sie ihr Potenzial nicht so aus, wie sie es könnten. Also vielleicht sind sie vielleicht gar nicht so schlecht, wie wir denken, sondern eigentlich nur zu stark unter Druck.
Ich glaube, das ist ein sehr philosophisches Thema. Ich glaube, dazu könnten wir einen eigenen einstiegigen Podcast aufnehmen. Aber wenn ich das wirklich so auf die wichtigsten Punkte herunterbrechen müsste jetzt, dann würde ich sagen, der Ursprung des Problems sind eigentlich 2 Dinge. Punkt 1, wie ich mich selbst als Vertriebler eigentlich sehe und wahrnehme. Und Vertrieb hat in Deutschland, wirst du mir recht geben, einen unglaublich schlechten Ruf. Was, du bist im Vertrieb, das tust du dir an, so ein Klinkenputzer, unglaublich. Ja? So. Das heißt, wir im Vertrieb, im deutschsprachigen Raum, wir nehmen uns wahr als Bittsteller. Wir nehmen uns wahr als jemand, der nervig ist. Wir nehmen uns wahr als jemand, der den Kunden hinterherläuft.
Ja,
richtig, wir nehmen uns nicht wahr wie jemand, der, hey, ich führe mit den Kunden auf Augenhöhe ein Gespräch, ich bin ein Experte, ich kenne mich aus, ich bringe Mehrwert, ich habe hier eine Lösung, hinter der ich komplett stehe, weil ich weiß, das Ding braucht einfach jedes Unternehmen und ich weiß, dass ich diesen Unternehmen mit meinem Produkt helfen kann, Ziele zu erreichen oder Probleme zu lösen oder Kosten einzusparen. Also wirklich dieses Selbstvertrauen, einfach mal hinter seinem eigenen Produkt zu stehen, an sich zu glauben und diese Selbstwahrnehmung als Vertriebler, dass ich ein valider Businesspartner bin, dass ich mit jemandem spreche und ich auch jemand bin und nicht, dass ich mehr von ihm will, als er von mir möchte. So. Das Zweite, was da reinkommt, ist natürlich jetzt, dass dass wir Angst haben, dass wir den Kunden nerven. Ja, ja. Das heißt, wir denken uns, ah ja, puh, kann ich noch diese Frage stellen? Oder boah, aber kalter Anruf, das ist ja irgendwie, das ist ja nicht irgendwie, so macht man doch kein Business und das kann ich doch nicht machen. Und naja, ich kann den Kunden jetzt nicht drängen, ich kann da jetzt kein nächstes Meeting ausmachen, ich lasse den Kunden mal auf mich zukommen und so weiter und so fort. Ja, dass ich gebe die komplette Kontrolle ab, weil ich Angst habe, dem Kunden zu sehr auf die Füße zu steigen, eine Grenze zu überschreiten. Ja?
Harmoniebedürftig.
Wenn du diese Harmoniebedürftigkeit, ja? Ja. Bin der, dann der, habe ich genauso gemacht in meiner Karriere am Anfang, ja, habe aber herausgefunden, das ist kein Weg, der funktioniert. So.
Ja, ja.
Das andere große Thema, neben Selbstwahrnehmung und diesem, wie Vertrieb wahrgenommen wird, ist das Thema, du wirst mehr Druck ausüben auf deinen Kunden, wenn du deine Ziele gerade nicht erreichst. Oder wenn du keine anderen Optionen hast. Ja? Mhm. Es ist so ein bisschen wie beim Dating. Ja? Wenn ich jetzt ich denke mir, es gibt nur diese eine Frau oder diesen einen Mann und sonst gibt es keinen anderen, weil sonst hat keiner Interesse an mir. Ja? Dann werde ich dann mich da festklammern an diesen Mann oder Frau und unbedingt sie irgendwie für mich gewinnen wollen. Wenn ich aber weiß, hey, ich bin der coole Typ oder hey, ich bin die coole Frau, und wenn ich der, dann stehen noch 10 andere hier Schlange und warten schon auf mich. Ja, da werde ich ja mit einem ganz anderen Mindset an diese Business Opportunity rangehen. Und das Problem ist, dass die meisten Vertriebler nicht genügend Zeit investieren, um ihre Pipeline aufzubauen. Das heißt, sie haben in ihrer Pipeline nicht genug Neukundentermine. Und deswegen klammern sie sich an jeden Termin, den sie haben, fest und wollen unbedingt das mit, auch wenn es ein totes Pferd ist, wollen es unbedingt reiten, weil sie eben keine Alternativen haben, auf die sie sonst setzen könnten.
Ja, genau. Mhm.
Ja,
so. Und das also, am Ende in der Verhandlungssituation dann auch wieder schlecht. Ja? Also eigentlich ist die Verhandlungssituation ist ja nie so schlimm, wenn ich vorher ein absolut passgenaues Angebot gemacht habe mit einem riesigen Mehrwert, weil ich alleine da schon das Vertrauen ja auch bekomme, weil ich mich interessiert habe beispielsweise. Im Prinzip einer von vielen bin, dann wenig Alternativen habe, demzufolge Geschäftsjahresende lässt grüßen, komme ich unter Druck mit der Zielerreichung, so, und dann mache ich Konzessionen, die nicht notwendig sind eigentlich, die wiederum meine Glaubwürdigkeit untergraben. So läuft das dann, ne?
Ja, genau.
Ja. Jetzt gibt's ja Mittelständler, die haben gar keinen Vertrieb. Also wir sind ja, eines meiner Geschäfte ist ja auch Akquise, ne, mit Social Selling. Wir sind als Agentur im Markt unterwegs mit der Blue Naranja und arbeiten wirklich mit vielen Klienten, die haben gar keinen Vertrieb. Also es sind teilweise 50 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter. Da hat der Firmengründer aufgebaut, ne, über Netzwerk und so weiter. Firmenchef ist eigentlich immer noch der Top-Vertriebler. Jetzt merken die aber, wir müssen das irgendwie professionalisieren, müssen einen Vertrieb einführen. Was sind denn da die wichtigsten Dinge aus deiner Erfahrung? Worauf sollte man da im Mittelstand achten? Oder auch im Startup?
Also es gibt immer zwei Wege, um im Leben irgendwas zu starten oder zu lernen.
Ja.
Entweder ich gehe raus und versuche das Rad selber neu zu erfinden und durch Trial and Error über vielleicht 3, 5 oder 10 Jahre hinweg etwas zu lernen, was jemand schon kann. Oder ich hole mir einfach jemanden, der schon diese Ergebnisse liefern kann, lerne von ihm oder kaufe ihn mir ein. Mhm. Und Vertrieb, wir müssen jetzt Vertrieb machen. Ah, okay, Vertrieb, was heißt das? Naja, wir müssen jetzt irgendwie Meetings buchen. Ich gehe jetzt auch mein Netzwerk durch, meine Telefonliste und schreibe viele E-Mails und dann mache ich jetzt Vertrieb. Funktioniert aber leider nicht. Ja? Mhm. Mein Tipp wäre, so holt euch Leute ins Unternehmen rein, die bereits die Ergebnisse erzielt haben, die ihr im Unternehmen haben wollt. Holt euch jemanden rein, der einen Head of Sales spielt, der weiß, wie man die richtigen Leute findet, wie man sie einstellt, wie man sie entwickelt, wie man Vertriebsstrukturen aufbaut, aber versucht nicht, wenn ihr keine Ahnung habt vom Vertrieb, da jetzt selbst irgendwie das Rad quasi zu erfinden, weil dadurch verliert ihr unglaublich viel Zeit. Und ihr werdet es selbst nach 5 Jahren nie so gut können wie jemand, der es schon vielleicht 10 Jahre gemacht hat.
Na klar. Ich sehe halt eben auch immer wieder, dass fast nicht funktioniert, haben wir ja selber auch in der Blue Naranja unsere Erfahrungen gemacht, funktioniert fast nie, externe Vertriebler so reinzuholen in dein Geschäft. Ich habe das früher schon erfolgreich gemacht, als Manager noch. Ja, habe ich zum Beispiel sehr gute Projektmanager die ja auch mit dem Kunden sprechen müssen, ne? Die ja auch gewisse kommunikative Talente haben müssen, die auch zuhören können müssen und so weiter und so weiter. Die habe ich dann lieber dann zu Vertrieblern entwickelt, als von draußen irgendwelche reingeholt, die sich dann erstmal akklimatisieren. Und da hast du nicht nur das Fachliche, da hast du ja dann auch oft das Kulturelle, dann entstehen da Friktionen. Ist das eine Erfahrung, die du teilst, wie dir auch schon untergekommen ist und wie blickst du auf diese Sache?
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du sagst, deine Erfahrung ist, wenn du Leute, also Vertriebler von extern einstellst, damit hast du schlechte Erfahrungen gemacht.
Sehr, sehr. Also eigentlich kontinuierlich schlechte Erfahrungen, ja.
Aber wie willst du, also das heißt, deine Herangehensweise wäre, du würdest die Vertriebler intern entwickeln. Von ihm, ja, jemand, ein Quereinsteiger, also, keine Ahnung, jemand, der aus dem Personal kommt und, jetzt bist du im Vertrieb oder
wie? Nee, Personal nicht, nee. Also die Person muss schon inhaltlich sich auskennen mit dem, was wir tun, ja?
Ja.
Sollte eben gewisse Talente haben, die für einen Vertriebler wichtig sind. Also gut zuhören können, Fragen stellen können, aber natürlich auch kommunikatives Talent, ne? Präsentationen auch mal halten können und so weiter. Damit habe ich an und für sich die besten Erfahrungen gemacht.
Okay, spannend. Ich hätte eigentlich das Gegenteil gesagt. Also ich würde es umgekehrt angehen. Meine Philosophie war, glaube ich, immer umgekehrt. Ich würde sagen, ich würde mir denken, wenn ich Leute, so einen Quereinsteiger nehme, und jetzt will ich nicht ins Fettnäpfchen treten, ja, aber jemand, der jetzt 35, 40 ist und selber noch nie Vertrieb gemacht hat, und den sage ich, hey, du würdest gut im Vertrieb sein, ich entwickle dich jetzt zum Vertriebler, ja. Dann ist das Risiko sehr hoch, dass das wieder so jemand ist, der halt viele gute Fachgespräche führt, weil er halt ein Fachmensch ist, ja, weil er schon seit 15 Jahren im Berufsleben ist und eben fachlich einfach stark ist, thematisch stark ist, ja, dass die Technologie vielleicht versteht,
ja,
aber halt eben nicht diese Vertriebs-DNA vielleicht von jung auf, ja, eingeimpft bekommen hat. Also ich würde, glaube ich, eher den anderen Weg gehen und sage, hey, ich hole mir jemanden rein, der schon ein paar Jahre Vertrieb gemacht hat, bring ihm eher das Fachwissen bei, dass er mein Produkt oder meine Branche versteht, als dass ich jemanden, der fachspezifisch Wissen hat, Vertrieb beibringe. Ja. Weil also, es gibt das englische Sprichwort, you can't teach an old dog new tricks oder sowas.
Ja, sowas gibt's, glaube ich. Ja, stimmt. Ja. Nein, ist natürlich auch die Frage, ne, ist klar, also das Beispiel, was du jetzt genannt hast, ist schon extrem irgendwo, das ist schon klar. Man muss natürlich, wie ich auch gesagt habe, muss gewisse Talente erkennen und natürlich auch die vertrieblichen Kompetenzen, die muss man vermitteln und auch ganz klar monitoren, wie nimmt der das an oder wie nimmt die das an und wird das umgesetzt. Da gehört dann auch ein vernünftiges Coaching, ein Mentoring dazu. Man kann nicht einfach sagen, pass mal auf, du weißt ja, du bist unser bester Projektmanager, jetzt machst du ab morgen mal Vertrieb. Das geht nicht, ja, das ist klar. Wenn du es gut machst, ist meine Erfahrung, ist es von Erfolg gekrönt. Aber wahrscheinlich dein Ansatz ist auch von Erfolg gekrönt.
Es gibt nicht nur einen Weg nach Rom. Ja, es viele Wege führen nach Rom. Ich glaube, dein Weg kann funktionieren. Ich habe es halt immer nur so gesehen und auch gemacht. Heißt aber nicht, dass es nur dieser eine Weg ist, der funktioniert. Ja, klar.
Jirschi, wir könnten jetzt noch stundenlang miteinander weiter philosophieren. Das ist wirklich super, super spannend. Ich bin immer total begeistert, da irgendwie die Inputs zu bekommen, auch von wirklich tollen Experten wie dir. Kommen jetzt langsam zum Ende. Mir bleibt einfach nur dir ganz herzlich zu bedanken. Ich glaube, da sind einige Nuggets, wie man heute auf Neudeutsch sagt, dabei für Mittelständler und auch Late-Stage-Entrepreneure, die entweder Vertrieb aufbauen wollen, Vertrieb optimieren wollen, Methoden einführen wollen, beziehungsweise auch der ein oder andere Kniff, ja, auf den man jetzt gar nicht so kommt. Und ja, alle Vertriebler, die denken, oder alle Geschäftsführer, die denken, sie müssen jetzt unbedingt mal bessere Vertriebler haben, die wissen ja, wo sie dich oder vielleicht auch mich in dem einen oder anderen Falle finden. Vor dem Hintergrund, Jirschi, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, für die schönen Insights. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht auch mal irgendwann persönlich kennenlernen.
Gerne, und als kleiner Call-out, das kannst du dann gerne im Nachgang noch machen, in den Shownotes vielleicht mein LinkedIn-Profil verlinken. Ja,
Das ist mein
Lieblingseinfallstor, wenn jemand zu den Themen Fragen hat und sich mit mir connecten will, am besten auf LinkedIn oder auf softwaresalesformula.com gehen und meinen Podcast hören. Und ansonsten, Armin, danke für die Einladung und hat Spaß gemacht
mit dir. Sehr gerne. Danke, dir auch, und toi, 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 bis bald.